Das Wort, das zu Jeremia geschah über das ganze Volk Juda im vierten Jahr Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, das ist das erste Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, das der Prophet Jeremia zum ganzen Volk Juda und zu allen Bewohnern von Jerusalem redete. Vom 13. Jahr Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, bis auf diesen Tag, jetzt schon 23 Jahre, ist das Wort des Herrn zu mir geschehen. Und ich habe zu euch geredet, früh mich aufmachend und redend, aber ihr habt nicht gehört. Und der Herr hat all seine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt, früh sich aufmachend und sendend. Aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören, wenn er sprach, kehrt doch um, jeder von seinem bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten. Dann sollt ihr in dem Land, das der Herr euch und euren Vätern gegeben hat, wohnen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen. Und reizt mich nicht durch das Tun eurer Hände, dass ich euch nicht Böses antue. Aber ihr habt nicht auf mich gehört, spricht der Herr, um mich durch das Tun eurer Hände zu reizen, euch zum Unheil. Darum, so spricht der Herr der Heerscharen, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen und über seine Bewohner und über all diese Nationen ringsum. Und ich vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zum Gezisch und zu ewigen Trümmerstätten. Und ich lasse unter ihnen verloren gehen die Stimme der Wonne und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut, das Geräusch der Mühlen und das Licht der Lampe. Und dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden. Und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim, spricht der Herr. Und am Land der Chaldeer, und ich mache es zu ewigen Einöden. Und ich lasse über dieses Land alle meine Worte kommen, die ich über es geredet habe. Alles, was in diesem Buch geschrieben steht, was Jeremia über alle Nationen geweissagt hat. Denn viele Nationen und große Könige machen auch sie dienstbar. So vergelte ich ihnen nach ihrem Tun und dem Werk ihrer Hände.
Danke, Sabine. Ja, starke Worte. Schwere Worte, oder? In dem Kapitel aus Prophet Jeremia. Wir machen weiter in unserer Reise durch die Bibel. Der große Plan heißt sie. Heute ist der letzte Teil im Alten Testament dran. Und bevor wir starten, möchte ich noch ruhig werden, dass wir wirklich uns ausrichten auf den Herrn und beten. Herr, danke für dein Wort, dass dein Wort heute noch gilt und ganz aktuell ist. Und du kannst Herzen berühren, Herzen, Ohren öffnen und uns jetzt ansprechen. Wir vertrauen darauf. Amen. Rebellion und die Folgen habe ich es einmal genannt fürs Erste. Gottes Volk war ein starkes Volk mit starken Königen, wie wir letzten Sonntag gehört haben. Saul, David, Salomo. Aber wie wir gesehen haben, die waren alle nicht fehlerlos. Die waren auch nur Menschen. Sie haben auch versagt. Aber sie waren berufen, eben als Könige Gottes Volk anzuführen. Und Wir lesen im ersten Buch Könige, Kapitel 11, da hat der Prophet Ahia einen Mann namens Jerobeam aus dem Stamm Ephraim berufen und gesagt, ja, er soll König werden, nachdem Salomo gestorben ist. Aber er war nicht der Sohn vom Salomo. Der Sohn vom Salomo war Rehabeam und der ist dann König geworden. Aber bevor Salomo gestorben ist, hat er gewusst von dem Plan, den der Jerobeam ausgeheckt hat, und Salomo hat ihn verfolgt und der Jerobeam ist geflüchtet nach Ägypten. Also wieder, es geht wieder Richtung Ägypten von einem Teil von Gottes Volk. Aber nach dem Tod Salomos ist es weitergegangen, das Reich ist geteilt worden. Nämlich in ein Nordreich, das waren die 10 Stämme, also 10 Stämme von den 12 Stämmen waren das Nordreich, das war das Reich Israel, wo dann wirklich Jerobeam König geworden ist, als er von Ägypten retour gekommen ist. Und die Hauptstadt war Sichem, dann ist es Samaria geworden. Und in ein Südreich, Juda, das waren die Stämme Juda und Benjamin, wo Rehabeam, der Sohn vom Salomo, König geworden ist. Und beide Reiche sind jetzt auf einer Reise der Rebellion, es hat sogar Bürgerkrieg gegeneinander gegeben, auf dem Weg ins Desaster. Also keine guten Aussichten. Dann das Nordreich ist schneller zugrunde gegangen. Es wurde erobert durch die Assyrer, ca. 722 vor Christi. Und das Südreich hat nur 140 Jahre länger bestanden, das dann durch Babylon erobert worden ist. Und der Prophet Jeremia, von dem wir jetzt diese Verse gehört haben, er ist in Jerusalem. Er wird auch der weinende Prophet genannt. Er klagt über die Situation. Gottes Volk ist vom Weg abgekommen, soll umkehren. Und prophetische Worte in der Bibel haben immer 2 Aspekte. Das kann man so wie durch ein Teleskop betrachten. Der erste Aspekt ist immer für die jeweilige Zeit in der jeweiligen Kultur, wo das geschrieben worden ist. Und wenn du durch ein Teleskop schaust und du stellst das scharf, dann siehst du in die Ferne, ganz scharf. Und der zweite Aspekt ist immer dann in die weitere Zukunft, was es eben auch für uns bedeutet. Das heißt, Gottes Volk nach König Salomo war ein geteiltes Reich mit doppelten Schwierigkeiten. Und Jeremia, der in Jerusalem ist, er weist immer wieder hin auf diese Schwierigkeiten. Er weist darauf hin, es geht ihm darum, eben zu warnen, dass Gott sich das nicht ewig anschauen wird, was da passiert mit seinem Volk, das er sich schließlich auserwählt hat. Was passiert hier? Was passiert hier mit Gottes Volk? Die Verse 1 bis 6 kennt man überschreiben mit starke Worte. Jeremia, lesen wir hier in Vers 3, predigt schon 23 Jahre lang und sagt, Leideln, kehrt's um, macht's nicht so weiter. Das Volk hat sich abgewendet von dem Gott ihrer Vorfahren, vom Gott ihrer Väter, und Jeremia predigt 23 Jahre, rennt's nicht fremden Göttern nach, wie wir gelesen haben, kehrt doch um, jeder von seinem eigenen bösen Weg und seinen eigenen bösen Taten. Lauft nicht anderen Göttern nach, um ihnen zu dienen und euch vor ihnen niederzuwerfen. Und reizt mich nicht durch das Tun eurer Hände, dass ich euch nicht Böses antue. Starke Worte. Sie wollen von Gott nichts mehr wissen. Gott, der sie errettet hat aus der Sklaverei, die Vorfahren eigentlich, an das sie sich erinnern müssten, Passafest, sie haben Erinnerungszeichen bekommen, aber sie wollen von dem nichts mehr wissen. Sie haben Gottes Weg verlassen. Und darüber klagt Jeremia. Lauft nicht anderen Göttern nach. Es gibt eine Zeit für starke Worte und das ist jetzt so eine Zeit. Ja, Propheten, der Prophet Jeremia braucht jetzt diese starke Worte, weil anders wird es das Volk wahrscheinlich nicht begreifen, wenn da jetzt nicht bald Klarheit und Tacheles geredet wird sozusagen. Der Prophet, der die Botschaft von Gott empfängt, gibt sie dem Volk weiter. Und Gott warnt euch, sagt er sozusagen. Und wir brauchen auch oft starke Worte, oder? Wenn wir am falschen Weg sind. Das fängt schon bei den Kindern an, bei den Schülern. Wenn du in der Schule bist und du lernst nichts, wenn die Schüler so drauf kommen, okay, jetzt kommt wieder Schularbeit, wieder negativ, dann wird der Lehrer mal sagen, ja, so geht es nicht weiter, wenn du so weitermachst, ist Feierabend doch. Du wirst eine Prüfung über das ganze Jahr haben und dann schauen wir mal. Starke Worte, die warnen sollen, aufrütteln sollen. Und anderen Göttern nachlaufen? Kennen wir das nicht auch? Was sind andere Götter? Götzen. Götzen sind einfach Dinge, kann materiell sein, kann immateriell sein, das wichtiger wird als Gott. Materialismus, heute gibt es ja schon so viele immaterielle Süchte. Internetsucht, was auch immer, oder Kaufsucht ist eher materiell, aber trotzdem eine Sucht. Und das alles, was wichtiger wird als Gott. Hobbys können andere Götter sein. Das ablenkt vom Herrn, vom Wesentlichen. Und das spricht Jeremia hier an. Das Volk ist in eine komplett falsche Richtung gegangen. Und er sagt, schaut euch um. Gott warnt euch. Gott will euch aufrütteln, was hier passiert. Kehrt um, jeder von seinen bösen Weg und von der Bosheit eurer Taten. Ja, aber wir sind ja nicht böse. Doch, alles, was nicht im Sinn Gottes ist, ist nicht gut, weil Gott gut ist. Er ist allein gut. Deshalb, es gibt Konsequenzen, sagt Gott hier. Bei Gott hat Sünde keinen Platz. Gott nimmt Sünde wirklich ernst. Das soll man hier erkennen. Es ist ganz wesentlich. Und so warnt eben Gott durch Jeremia sein Volk. Und was sehen wir da? Wenn wir jemanden warnen, wenn wir sehen, wenn ich sehe, du willst über die Straße gehen und da kommt gerade ein Auto daher und ich halte dich nicht zurück, ich warne dich nicht, ist das eigentlich schrecklich, oder? Weil dann sage ich, du bist mir wurscht. Egal, ob du jetzt überfahren wirst. Und Gott warnt, weil sein Volk ihm nicht egal ist. Gott warnt eben, weil wir ihm nicht egal sind. Das ist wieder ein wesentlicher Aspekt von Gottes Liebe, das hier schon auch in diesen Warnen durchkommt. Ja, dass er sagt, okay, es wird Gericht geben, es wird Konsequenzen haben, Rebellion hat Konsequenzen. Starke Worte. Starke Worte prallen auf verschlossene Ohren. Noch deprimierender. Wenn du jetzt redest, predigst 23 Jahre lang, und dann lesen wir, aber ihr habt nicht gehört und habt eure Ohren nicht geneigt, um zu hören. Und wieder in Vers 7, Aber ihr habt nicht auf mich gehört, spricht der Herr, um mich das Tun eurer Hände zu reizen, euch zum Unheil. Nicht hören, keine Aufmerksamkeit widmen. Die Ohren sind zu, verstockt, verschlossen. Hören und gehorchen kehrt unmittelbar zusammen. Damit wir gehorchen, müssen wir zuerst hören. Das muss einmal da reingehen und nicht da rein und da wieder raus. Wir hören oft die Sachen, die Sätze von Eltern, mein Kind mag nicht schlafen gehen, unsere Kinder sitzen beim Essen nicht ruhig, ich muss 100-mal reden, bis sie endlich aufräumen. Das sind Beschwerden von Eltern, wo sie ja reden und reden und die Kinder hören nicht. Verschlossene Ohren gibt es in der Erziehung auch. Aber genau das macht ja Gott auch mit seinem Volk. Gott erzieht. Aber Gott ist nicht so wie Eltern, die immer nur leere Drohungen aussprechen und dann passiert nichts. Man sagt dann, okay, wenn du jetzt das Zimmer nicht bald aufräumst, dann passiert was. Dann gibt es, weiß ich nicht, Fernsehverbot oder was auch immer. Dann hat es Konsequenzen. Da muss man es wirklich umsetzen. Sonst wird man nicht ernst genommen. Gott ist konsequent. Und Jeremia weiß und sagt das. Er weiß, dass Nebukadnezar in Babylon an die Macht gekommen ist und dass die Zeit der Warnungen ein Ende haben wird. Gericht ist nahe. Warum Gericht? Sünde bringt Gericht mit sich, weil eben Gott Sünde nicht toleriert. Gott und Sünde passt überhaupt nicht zusammen. Das ist wie Dunkelheit und Licht. Gott ist absolutes Licht und Sünde ist Dunkelheit. Und das geht nicht zusammen. Gott verwendet also Jeremia und braucht starke Worte, die auf verschlossene Ohren treffen. Der Gott, der sein Volk aus der Sklaverei geführt hat, redet und sein Volk hört nicht. Und die Konsequenz ist, es wird wieder Sklaverei geben oder Gefangenschaft geben. Und dann gibt es wieder den Verlust der Freiheit. Im dritten Punkt, die Verse 8 bis 11. So spricht der Herr, weil ihr auf meine Worte nicht gehört habt, und jetzt kommen die Konsequenzen, siehe, so sende ich hin und hole alle Geschlechter des Nordens, spricht der Herr, und zu meinem Knecht, Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie über dieses Land kommen, über seine Bewohner und all über die Nationen ringsum, und vollstrecke an ihnen den Bann und mache sie zum Entsetzen, zur ewigen Trümmerstätte. Gericht ist unvermeidbar jetzt. Das Volk drückt sozusagen den Selbstzerstörungsknopf. Sie haben die Predigt bekommen, sie haben die Warnungen bekommen, sie haben sie in den Wind geschlagen, sie haben sie gar nicht aufgenommen, sie haben sie gar nicht gehört. Und hier wird sogar der feindliche König Nebukadnezar, ein heidnischer König, als Knecht Gottes benannt. Ein heidnischer König, der Gottes Willen vollstrecken soll, der von Gott sozusagen benutzt wird, um die unausweichliche Strafe auszuführen. Weil sein Volk und seine Führer nicht hören. Das ist die tiefste Demütigung, oder? Ein heidnischer König, Gott schickt einen heidnischen König, um sein Volk wieder aus der Freiheit wegzuführen, aus dem Land, wo sie wieder waren, wegzuführen. Ein fremder König, der fremden Göttern dient. So verrückt wird die Welt, wenn Menschen Gottes Weg verlassen. Wenn Gottes Volk Gottes Weg verlässt, dann wird es lebensfeindlich, perspektivlos. Aber Gott sagt, es hat Konsequenzen. Das ist ganz ernst. Auf Ungehorsam folgt Gericht. Die Freiheit ist weg. Und das passiert 586 vor Christi. dass eben die Babylonier eben in, auch in Juda einfallen, Jerusalem wird niedergebrannt, der Tempel wird zerstört, die Stadt wird zerstört und Gottes Volk wird deportiert, weggeführt nach Babel. Hätte alles so schön werden können wieder. Aber Gott hat hier Gericht vollzogen, weil Gottes Volk nicht gehört hat, nicht umgekehrt ist. Gott hat dem Volk ja die Freiheit gelassen. Er hat gesagt, Schatz, kehrt's um. Warum? Weil er sie ja geschaffen hat als Menschen, als sein Ebenbild und nicht als Roboter, die da eh alles so machen, wie er sagt. Er hat uns die Freiheit gegeben, die Entscheidung zu treffen. Die Entscheidung liegt an uns. Nehme ich ihn an oder lehne ich ihn ab? Dazwischen gibt es nichts. Und Gott macht keine leeren Drohungen, weil das Volk ihm wichtig ist. Weil es ihm wichtig ist, dass sein Volk da einen Lernprozess auch durchmacht. Das heißt, Gottes Volk ist zerstört in Vers 9. Der Segen wird weggenommen und Gottes Stätte, der Tempel, ist zerstört. Das heißt, Gottes Ort ist zerstört, Gottes Land ist zerstört, der Tempel ist zerstört. Was ist jetzt? Am Anfang, im ersten Buch Mose haben wir gelesen, ja, Abraham hat die Verheißung bekommen, es wird ein zahlreiches Volk sein und es wird Segen geben. Wo ist der Segen jetzt? Alles wieder zerstört. Was ist da los? Es schaut so aus, als sind Gottes Worte nichts wert. All die Versprechungen, die Gott gemacht hat, durch die Propheten, in den Büchern Mose, hält sich Gott nicht an seine Versprechungen? Es gibt Hoffnung. Es gibt einen Funken Hoffnung. In Vers 11 steht, dieses ganze Land wird zur Trümmerstätte, zur Wüste werden und diese Nationen werden dem König von Babel dienen, 70 Jahre lang. Also eine festgesetzte Zeit, das heißt nicht ewig. Und es gibt ein Versprechen der Wiederherstellung. Das ist der vierte Punkt, das steht dann in den Versen 12 bis 14, wo eben steht, wenn die 70 Jahre voll sind, suche ich am König von Babel und an diesem Volk ihre Schuld heim. Das heißt, jetzt trifft es doch den Nebukadnezar oder eben den König, der dort an der Macht ist. Und im Jeremia 29, vier Kapitel weiter, in den Versen 10 bis 14, da lesen wir über dieses Versprechen, über dieses Szenario. So spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Eine großartige Verheißung. Wiederherstellung ist vorhergesagt. Es gibt zwar Gericht, aber auch eine Wiederherstellungsmöglichkeit. Wiederherstellung eines Volkes, Wiederherstellung eines Landes, Wiederherstellung einer Beziehung. Das Volk Gottes war nicht mehr am Ort Gottes, nicht mehr unter der Herrschaft Gottes. Das heißt, es soll wieder an den Ort Gottes kommen, unter die Herrschaft Gottes, unter seinem Segen. Gottes Volk im Exil, in Babylon, was werden sie da denken? Hoffnungslos. Was soll man da jetzt machen? Wo ist Gott? Wo ist Gott? Kennen wir die Gedanken? Woran können wir uns festhalten, wenn alles schief läuft? Wieder versagt, wieder ein Misserfolg. Ich habe mich so angestrengt, funktioniert wieder nicht. Woran können wir uns festhalten? Woran kann sich Gottes Volk festhalten? Woran können wir uns im Alltag festhalten? Das Schöne ist, an Gottes Versprechungen. Gottes Verheißungen, Gottes Versprechungen sind zum Festhalten da. Er hält sich nämlich dran. Es gibt eine Hoffnung und es gibt eine Zukunft. Wiederhergestellt, es soll wieder eine Nation werden, es soll wieder eine Beziehung sein, das heißt Gottes Segen soll wieder genossen werden, es soll wieder ein Land sein, auf Gottes Ort sozusagen. Es gibt eine Hoffnung, Gericht und Barmherzigkeit gehört ganz eng zusammen. Gericht und Gnade gehört ganz eng zusammen. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von unserem Gott. Und wenn die 70 Jahre vorbei sind, dann geht es wieder zurück. Dann geht es wieder zurück ins Land. Und in den Büchern Esra und Nehemia lesen wir, was passiert, als das Volk wieder zurückkommt. Im Buch Esra geht es um einen Tempelbau, im Buch Nehemia geht es um den Aufbau der Mauer. Aber wir lesen auch, das Volk hat geweint, als sie den Tempel gesehen haben, weil der war viel kleiner als der zu Salomos Zeit. Der war viel kleiner als der frühere Tempel. Es war nicht perfekt. Und in der Zeit zwischen Altem Testament und Neuem Testament war Israel immer besetzt, fast immer besetzt. Das heißt, das Volk ist dann wieder eben zurückgekommen, Tempel und Mauer wurde aufgebaut, aber es war nicht perfekt. Es war nicht perfekt. Das heißt, im tieferen Sinn war das Exil eigentlich noch nicht zu Ende. Die Nation war nicht wirklich wiederhergestellt. Das ist eine unfertige Geschichte. Das Alte Testament ist eine unfertige Geschichte. Gott schreibt mit seinem Volk Geschichte, aber ein Drama ohne finalen Akt, ohne sozusagen den Hauptakt. Gott lässt uns im Wartezimmer. Eine Zeit des Wartens beginnt auf jemanden, der Gottes Volk, der uns, der dich aus unserem inneren Exil in der Sünde wieder herausziehen will, wieder herausrufen will, wieder in die Arme Gottes bringen kann. Weil Gott will, dass sein Volk das wahre Zuhause bei ihm findet, weil er will, dass wir das wahre Zuhause bei ihm finden. Gottes Volk am Ort Gottes unter Gottes Segen. Eben, es ist noch nicht perfekt. Es ist noch nicht ganz perfekt. Was ist das Ziel? Das Ziel ist Gottes Volk, alle Nationen, nicht nur Israel, an Gottes Ort. Das soll die neue Schöpfung sein. Unter Gottes Segen, im Heiligen Geist. Das ist es, was Gott schlussendlich vollenden will. Das ist sein Ziel, das er mit uns hat. Und daher läuft dann alles auf den zu, der schon eben im Alten Testament immer vorhergesagt wird, auf Jesus. Es läuft alles auf Jesus hinaus. In 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir: Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Christus selbst, der Gerechte, ist für die Schuldigen gestorben. Christus hat es ermöglicht, dass diese drei Dinge wieder Realität werden. Dass wir aus unserem inneren Exil weggeführt werden, heim zu Gott. Was gibt es Schöneres, als den Platz deiner Bestimmung einzunehmen? Was gibt es Schöneres, als den perfekten Platz zu haben, oder? Wo du weißt, du bist gebraucht, ich kann mich super einsetzen, du gehst so richtig auf in einem Beruf, in einer Tätigkeit. Und dieser Platz der Bestimmung in unserem Leben, in unserem ganzen Leben, ist, bei Gott zu sein. Weg aus diesem inneren Exil, hinkommen zu Gott. Du kannst heute das machen. Du kannst heute darum bitten. Du kannst Gott darum bitten und sagen: Ja, Herr, ich erkenne, ich habe in der Rebellion gelebt. Ich wollte von dir nichts wissen. Ich bin Sünder. Ich habe dich abgelehnt. Ich habe so gelebt, als gäbe es dich nicht. Ich wollte mein eigener Gott sein. Ich möchte umkehren. Ich möchte 180 Grad umkehren und schauen auf den, der uns gerecht macht, auf Jesus. Ich möchte Jesus um Vergebung bitten. Jesus, komm du in mein Leben, erfülle du mich, gib mir wahres Leben. Das ist heute möglich. Oder sind die Ohren noch immer verschlossen? Brauchst du noch immer irgendwen, der dich aufrüttelt? Das Schöne ist, Gott versteckt sie nicht. Gott lässt sie finden. Wenn du ihn ehrlich suchst, lässt er sich finden. Immer. Er hat diese Welt nicht irgendeinem Treiben überlassen, sondern er wartet geduldig auf dich. Er wartet geduldig auf jeden Menschen. Er hat Geduld. Aber wie wir sehen, ist er auch einer, der es ernst meint mit Sünde, mit Rebellion. Wir sehen, wir sind ihm nicht gleichgültig. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt. Deswegen ist er Mensch geworden in Jesus, der am Kreuz gestorben ist für unsere Sünde, damit wir heute zu ihm kommen können. Christus selbst hat ja gelitten als der Gerechte, der für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesöhnt und hat damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Das ist es, das Hoffnung gibt. Das ist es, das das Volk damals noch nicht gesehen hat, aber eben, Jeremia hat es schon vorhergesagt: Ruft mich an, betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Sucht mich und ich werde mich finden lassen. Macht's euch auf, bewegt's euch. Gott gibt diesen Hoffnungsanker. Er gibt ihn heute noch. Er hat ihn ausgeworfen. Greifen wir ihn, ergreifen wir ihn, nehmen wir ihn. Gottes Volk, Gottes Ort, Gottes Segen. Das alles soll zur Vollendung gebracht werden in Jesus. Und das ist dann das große Finale sozusagen, worum es im Neuen Testament geht, wo wir dann nächsten Sonntag starten werden. Warum Jesus gekommen ist, wer Jesus ist. Es läuft alles auf Jesus hin. Und das ist das Großartige. Wir sind noch nicht perfekt. Wir können gar nicht perfekt sein. Wir brauchen uns auch nicht unter Druck setzen, dass wir perfekt sein müssen. Wir wollen leben für Gott, weil wir ihn lieben, dürfen wir seine Gebote halten. Aus uns heraus kennen wir es gar nicht, aber sein Geist gibt uns die Kraft. Und das nimmt uns Druck und das gibt uns Hoffnung, wenn wir auf den schauen, um den es wirklich geht. Deshalb gibt es eine Zukunft, deshalb gibt es Hoffnung und deshalb dürfen wir dankbar sein für die Vergebung. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke. Danke, himmlischer Vater, für diesen Plan. Danke, dass du ein gerechter Gott bist. Du hast Gericht angekündigt, du hast es ausgeführt, aber du bist ein Gott, bei dem es nicht nur Gericht gibt, sondern auch Barmherzigkeit und Gnade. Und das ist größer. Wir wollen dich loben dafür, wir wollen dir danken, dass du uns an der Hand nimmst. Wenn wir fallen, greifst du uns, hilfst du uns auf. Und wenn unsere Ohren zu sind, du kannst sie aufmachen, du kannst uns berühren, du kannst uns ansprechen, du kannst uns helfen, du kannst uns ändern. Wir geben uns dir hin, Herr Jesus. Amen.